Liebe Genossinnen, liebe Genossen, ich laufe häufiger schon mal in Gefahr, mit Beiträgen mich sehr im Allgemeinen zu beschäftigen, was dann zum Manko wird, wenn es auch um konkrete Antworten gehen soll. Heute wird dieses Problem mit Sicherheit genau so auftreten. Also bitte ich euch da schon mal für ein bisschen Nachsicht. Allerdings mache ich das natürlich nicht deswegen, weil ich mich vor den konkreten Antworten drücken will. Im Gegenteil, aber ich halte es für auch zweckmäßig und sinnvoller in so einem Rahmen, lieber zu versuchen, die Kriterien, mit denen ich dann ein Urteil über dieses oder jene Bündnis fällen würde, offen zu legen und die zu erklären und die Anwendung darauf, gut, ich versuche es auch ein bisschen dann noch deutlicher zu machen, aber die Anwendung dessen kann man sicherlich, hoffe ich mal, auch in der Diskussion noch weiterführen. Also, es wird sehr allgemein gesehen. In einer antagonistischen Klassengesellschaft ist prinzipielles Handeln schwierig. Nämlich Konkurrenz und Gemeinsamkeit sind nicht vereinbare Prinzipien. Das heißt, die bürgerliche Gesellschaft, in der wir leben, ist eine Gesellschaft, in der die Bourgeoisie die herrschende Klasse ist. Und die Bourgeoisie ist die herrschende Klasse, weil das Prinzip, nach dem diese Klasse existiert und ihre eigene Herrschaft reproduziert, das Prinzip ist, nach dem eben die ganze Gesellschaft gezwungen ist, ihre Existenz zu reproduzieren. Und dieses Prinzip ist das Prinzip der Rentabilität, das heißt des individuellen Nutzens, der erreicht werden kann, indem er in Konkurrenz zu anderen realisiert wird. Heißt nichts anderes. Wir leben in einem Konkurrenzsystem und das ist ein prägendes Faktum, und zwar nicht nur ein psychologisch prägendes Faktum, sondern ein aus dieser Basis heraus unser aller Leben prägendes Faktum. Die Frage ist ja dann notwendig zu stellen, wie sind unter diesen Verhältnissen überhaupt Bündnisse, Allianzen möglich? Nun gibt es Kooperation auch im Kapitalismus. Wir produzieren zum Beispiel den Reichtum dieser Gesellschaft arbeitsteilig. Aber, und das ist das Wesentliche, auf das mir ankommt, dies ist dann eine spezifisch bürgerliche Kooperation. Es werden eben keine gemeinsamen Interessen verfochten, weil es für gemeinsame Interessen gar keinen Platz gibt. In der bürgerlichen Gesellschaft gelten nur individuelle Interessen. Und selbst wenn sich Individuen zusammenschließen, weil sie damit die Chancen zur Durchsetzung ihrer Interessen erhöhen, bleibt es dabei, dass es um die Durchsetzung je individueller Interessen geht. Das heißt, ein Zusammenschluss mit anderen, eine Allianz, die der Prämisse folgt, alleine bin ich schwach, zusammen mit anderen kann ich besser meine Interessen durchsetzen. Eine solche Allianz ist im Kapitalismus sehr wohl möglich. Sie entspricht dem in der bürgerlichen Gesellschaft herrschenden Rentabilitätsprinzip. Solche Allianzen verdrängen das Konkurrenzverhältnis zeitweilig oder lassen es im Hintergrund rücken. Und zwar eben genau so weit, wie mit dem Zusammenschluss die Durchsetzungskraft der je eigenen Interessen gestärkt werden kann. Aber sie lösen das Konkurrenzverhältnis eben nicht auf. Und dieser bürgerlich beschränkte Charakter solcher Allianzen soll jetzt aber keineswegs bedeuten, dass diese Überlegung, alleine machen sie sich ein, gemeinsam ist man stärker, generell falsch wäre und auch nicht, dass diese Überlegung für uns falsch oder ungeeignet wäre. Es ist jedoch notwendig, dass wir uns der Beschränktheit solcher Allianzen bewusst sind. Mir ist wichtig, hier sehr genau zu beschreiben. soll heißen, Allianzen, die nach dieser Prämisse konstituiert sind, verfolgen nicht ein übergreifendes gemeinsames Interesse, sondern in ihnen werden je individuelle, wenn auch punktuell mal zusammen oder parallel laufende Interessen verfolgt. Und weil dem so ist, weil sie das Rentabilitätsprinzip der kapitalistischen Gesellschaft nicht verletzen, sondern ihm folgen, können solche Allianzen auch nicht das Konkurrenzverhältnis auflösen. Sie können das Herrschaftsverhältnis des Kapitalismus nicht überwinden, sondern bewegen sich innerhalb dieses Systems. Und es gibt eine klassische Passage im Kommunistischen Manifest, die von der Bedeutung solcher Allianzen für die Arbeiterklasse handelt. Das zitiere ich, ihr kennt es aber, denke ich mal. Immer mehr nehmen die Kollisionen zwischen dem einzelnen Arbeiter und dem einzelnen Bourgeois den Charakter von Kollisionen zweier Klassen an. Die Arbeiter beginnen damit, Koalitionen gegen die Bourgeoisie zu bilden. Sie treten zusammen zur Behauptung ihres Arbeitslohns. Sie stiften selbst dauernde Assoziationen, um sich für die gelegentlichen Empörungen zu verproviantieren. Stellenweise bricht der Kampf in Meuten aus. Von Zeit zu Zeit siegen die Arbeiter, aber nur vorübergehend. Das eigentliche Resultat ihrer Kämpfe ist nicht der unmittelbare Erfolg, sondern die immer weiter um sich greifende Vereinigung der Arbeiter. Etwas weiter. Diese Organisation der Proletarier zur Klasse und damit zur politischen Partei wird jeden Augenblick wieder gesprengt durch die Konkurrenz unter den Arbeitern selbst. Aber sie entsteht immer wieder stärker, fester, mächtiger. Was wird hier also von Marx und Engels beschrieben? Sie beschreiben genau eine solche innerhalb der kapitalistischen Gesellschaft mögliche und eben immer durch ein stetiges Hin und Her lavieren zwischen Konkurrenz und Kooperation gekennzeichnete Vereinigung von Menschen. Eben Vereinigungen, die zu dem Zweck eingegangen werden, die Durchsetzungsfähigkeit der eigenen Interessen zu verbessern. Solche Vereinigungen können als bürgerlicher Verein existieren, sie können als Gewerkschaften existieren, als Joint Venture zwischen Unternehmen, als Staatenbündnis. All das sind durchaus Beispiele, wie nach diesem Prinzip Vereinigungen innerhalb der kapitalistischen Gesellschaft möglich sind. Diese Vereinigungen verstehen sich als Übereinkunft unterschiedlicher Kräfte mit dem Ziel, so lange Vertreter individueller Interessen zu addieren, bis daraus eine durchsetzungsfähige Koalition geworden ist. Und diese Vereinigungen sind damit aber eben auch gebunden an den Horizont, der ihnen durch die Prämisse dieser Vertretung individueller Interessen vorgegeben ist. Das heißt aber, politisch gesprochen, sie sind an den Rahmen der bürgerlichen Gesellschaft und des kapitalistischen Konkurrenzsystems gebunden. Sie sind deswegen für die Arbeiterklasse aber weder uninteressant noch gar überflüssig. Meine Erwähnung der Gewerkschaften, wir waren uns ja gestern schon einig, dass es richtig und notwendig ist, um die Gewerkschaften zu kämpfen, sollte das auch deutlich machen. Der Lohnkampf ist ein Kampf um das Interesse des Arbeiters, die Reproduktion seiner Arbeitskraft und damit seines Lebens gewährleisten zu können. Der Zusammenschluss in Gewerkschaften ist eine notwendige Voraussetzung, um im Lohnkampf erfolgreich verproviantiert zu sein. Aber Gewerkschaften sind eben nicht dazu da, darauf haben Lenin und auch Rosa Luxemburg vor über 100 Jahren hingewiesen, aus sich selbst heraus den Kampf über die Grenzen der bürgerlichen Gesellschaft hinaus treiben zu können. Das Zitat aus dem Manifest von eben verweist uns aber darauf, dass Zusammenschlüsse wie in den Gewerkschaften dennoch ein Potenzial haben können, das den Rahmen des Konkurrenzsystems überschreitet. Die Konkurrenz bleibt bestehen und sprengt die Vereinigung immer wieder, aber diese Vereinigung entsteht immer wieder stärker, fester, mächtiger. Denn das eigentliche Resultat ihrer Kämpfe ist nicht der unmittelbare Erfolg, sondern die immer weiter um sich greifende Vereinigung der Arbeiter. Der gemeinsame Kampf um die je individuellen, aber gleichartigen Interessen hat eben das Potenzial, dass in ihm das Bewusstsein gemeinsamer Interessen entsteht. Also das Bewusstsein nicht mehr individueller Interessen, sondern übergreifend allgemeiner Interessen. Und der von den Angehörigen der Arbeiterklasse gemeinsam geführte Kampf um ihre je eigenen Interessen wird dann weiterentwickelt zum Kampf um das gemeinsame Klasseninteresse. Und das gemeinsame Klasseninteresse ist dann aber auch wirklich mehr und auch etwas anderes als die Summe der einzelnen Interessen und beinhaltet eben anders als für die individuellen Interessen der Klassenangehörigen gilt, auch das Interesse an der Überwindung der bürgerlichen Klassengesellschaft. Und schließlich gehört zu diesem Verhältnis von individuellen und übergreifenden Interessen auch die Erkenntnis, dass die Arbeiterklasse, indem sie das Klasseninteresse an ihrer Befreiung von fremder Klassenherrschaft durchsetzt, zugleich ein noch weiter übergreifendes allgemeines Interesse verwirklicht, nämlich das Interesse der Menschheit an Überwindung jeglicher Klassenherrschaft. So, warum erzähle ich euch das, was doch eigentlich zum Einmaleins des Marxismus gehört? Und ich danke euch schon mal, dass ihr bisher so geduldig zugehört habt. Ich hoffe, genau damit eine Grundlage ins Gedächtnis gerufen zu haben, von der ich meine, dass wir auf ihr nun recht einfach Kriterien dafür bestimmen können, welche Allianzen die Arbeiterklasse voranbringen und welche nicht. Es gibt Bündnisse, wir können zum Beispiel an Bündnisse im Antifaschismus denken, aber auch an etlich andere Bereiche, die bewegen sich vollständig im Rahmen der bürgerlichen Gesellschaft. Sie sind konstituiert im Verständnis, dass dort unterschiedliche Kräfte zusammenkommen, die aus unterschiedlichen Beweggründen Faschismus bekämpfen wollen. Die deswegen zusammenarbeiten wollen, weil sie sich genau davon mehr Effektivität versprechen. Und die meisten Mitstreiter in einem solchen Bündnis wollen von einer Überwindung des Kapitalismus womöglich gar nichts hören. Wir hatten gestern das Beispiel, dass es dann sehr wohl möglich ist, dass der brave Kommunist dann außerdem noch sagt, außerdem bin ich der Meinung, der Kapitalismus muss noch zerstört werden und das mit einem manchmal mehr genervten, manchmal weniger genervten, aber letztlich müden, ach ja, quittiert wird. Die wollen davon nichts wissen und sie müssen es auch nicht. Es ist ja ein antifaschistisches Bündnis und kein revolutionäres Bündnis. Und das individuelle Interessenbewusstsein der Mitstreiter trifft sich eben zwar in der Ablehnung des Faschismus, umfasst aber nicht den Kampf gegen die kapitalistische Klassenherrschaft. Jedoch nicht deswegen, nicht aus diesem Grund, handelt es sich um ein im bürgerlichen Rahmen verbleibendes Bündnis. Sondern, und das ist jetzt der Punkt, auf den es mir ankommt, diese Begrenztheit erhält es durch den Charakter als Zusammenfassung je individuell verstandener Interessen. Ich wiederhole die These nochmal. Also ein Bündnis, welches der Prämisse folgt, dass in ihm zwar ein bestimmtes gemeinsames Ziel angestrebt wird, aber dass die Beteiligten damit lediglich ihre je individuellen Interessen verfolgen. Ein solches Bündnis verbleibt deswegen, allein wegen dieser Prämisse, im Rahmen der bürgerlichen Gesellschaft und seines Konkurrenzsystems und kann auch nicht darüber hinausschreiten. Erstmal nicht. Das heißt aber für uns nicht, dass wir nicht auch bei solchen Bündnissen uns mal anschließen können. Natürlich nicht. Und wir sind ja mal Teil dieser kapitalistischen Gesellschaft und machen auch sonst noch ganz vieles, was innerhalb dieses Systems sich bewegt. Das ist nicht per se ein Problem. Doch, ist es ein Problem, aber das ist nun mal so. Das ist eben genau das Problem des Kapitalismus. Aber wenn es um die Frage geht, welche Allianzen bringen die Arbeiterklasse voran, dann lässt sich meines Erachtens ein solches Bündnis kann die Arbeiterklasse nicht voranbringen. Welche Allianzen oder Bündnisse können dann aber dennoch die Arbeiterklasse voranbringen? Arbeiterklasse voranbringen bedeutet doch, ihr übergreifendes Klasseninteressen zur Geltung zu bringen. Das Bewusstsein von einem solchen übergreifenden Interesse der Klasse selbst, das eben die je individuellen Interessen der Angehörigen der Klasse übersteigt, das ist der entscheidende Punkt, ob die Arbeiterklasse vorankommt oder ob sie stagniert oder gar retardiert. Und dazu trägt ein Bündnis, das sich alleine als Durchsetzungsvehikel von je eigenen Interessen versteht, nicht bei. So. Wenn es aber gelingt, im gemeinsamen Kampf das Bewusstsein übergreifender gemeinsamer Interessen zu fördern und so gemäß der im Manifest beschriebenen Perspektive als eigentliches Resultat der Kämpfe die immer weiter um sich greifende Vereinigung zu organisieren, dann haben wir sehr wohl eine Allianz, die die Arbeiterklasse voranbringt. Genau da mache ich den Unterschied. Und weil das jetzt aber unvermeidlich, denke ich, immer noch sehr abstrakt war, mich wenigstens an zwei Fällen das Prinzip noch mal ein bisschen versuchen zu verdeutlichen. Das erste Beispiel ist historisch, nämlich die Diskussionen, die in der Kommunistischen Internationale und insbesondere auch in der KPD um die Frage der Einheitsfront geführt wurde. Wir haben gestern auch schon mal angesprochen, Heinz Karl hat dazu auch einiges nochmal gesagt. Diese Diskussionen im Einzelnen zu verfolgen, werden wir jetzt mit Sicherheit nicht leisten können. Aber ich will euch durchaus ermutigen, diese Debatten, die damals geführt wurden, nochmal nachzulesen. Also angefangen von Lenins Schrift über den linken Radikalismus von 1920, über den offenen Brief mit dem Vorschlag zu gemeinsamen Beratungen und Aktionen gegen die Offensive des Kapitals, den die KPD, also damals hat sie den Namen VKPD angenommen, 1921 an alle Arbeiterparteien und Organisationen geschrieben hat, bis hin zum 7. Weltkongress und dem Referat von Dimitrov, ist um die Frage der Einheitsfront intensiv und immer wieder neu gerungen worden. Meiner Einschätzung nach waren die Kommunistinnen und Kommunisten dabei immer dann in der Lage, Fehler zu vermeiden und Erfolge zu erringen, wenn sie die Einheitsfront nicht aus der Perspektive der unterschiedlichen Positionen betrachten, die von Sozialdemokraten, von Syndikalisten, von christlichen Arbeitern und die Verkehrsarbeiterstreik in Berlin 1932, selbst von Arbeitern, die sich in der NSDAP verlaufen hatten, vertreten wurden. Sondern wenn sie stattdessen die Einheitsfront zuallererst als Verwirklichung in der Praxisumsetzung, also wirklich Verwirklichung, der originär kommunistischen Überzeugung verstanden haben, dass es eben eine Arbeiterklasse gibt, die ein gemeinsames Interesse gegenüber den Klassengegnern hat. So verstanden, musste man dann nicht mehr sich damit aufhalten, ob nun ein Sozialdemokrat, also ein kleiner Zörgiebel oder so, oder gar ein Mitglied der christlichen Gewerkschaften in die gemeinsame Aktion einbezogen werden durften, sondern man verstand Einheitsfrontpolitik von ihrem realen, praktischen Gehalt her als die Politik, die die objektiv vorhandenen Interesseneinheit der Arbeiterklasse zur Durchsetzung bringen will. Einheitsfrontpolitik der Kommunisten ist eine Politik, die ihrem Gehalt nach darin besteht, die Klasse an sich, also die objektiv existierende Arbeiterklasse, zur Klasse für sich, also zu einer bewusst ihren Klasseninteressen verfolgenden Arbeiterklasse zu formen. Es ist nicht lediglich ein Vehikel, es ist ein Inhalt kommunistischer Politik, muss ein Inhalt kommunistischer Politik sein. Und um dies zu bewerkstelligen, kommt es eben, das ist dann, denke ich, verständlich, nicht auf die sauber ausgewählte Teilnehmerliste des Kampfbündnisses an, sondern darauf, dass in den Kämpfen die realen Linien der Klassenauseinandersetzung zum Ausdruck kommen. Das ist, meine ich, auch der Sinn von Dimitrovs Orientierung auf dem 7. Weltkongress, wenn er, ich zitiere mal, die Kommunistische Internationale stellt für die Aktionseinheit keinerlei Bedingungen, mit Ausnahme einer einzigen, elementaren, für alle Arbeiter annehmbaren Bedingung, und zwar, dass die Aktionseinheit sich gegen den Faschismus, gegen die Offensive des Kapitals, gegen die Kriegsgefahr, gegen den Klassenfeind richtet. Das ist unsere Bedingung. Also diese Beschränkung darauf, wir müssen nicht vorher sortieren, wer da jetzt mitmachen darf, sondern es geht darauf, genau das zu verwirklichen, was Einheit der Arbeiterklasse bedeutet. Und damit bin ich dann aber auch schon relativ schnell bei meinem zweiten Beispiel. Was kann diese Überlegung zum Beispiel heute für ein antifaschistisches Bündnis bedeuten? Ich habe es mir leicht gemacht, denn ich kann damit jetzt an eine Diskussion von gestern anknüpfen. Ist es richtig, in einem Bündnis mitzumachen, das sich auf dem Boden der moralischen Ablehnung von Rassismus und fiesen Nazis zusammenfindet? Meine Antwort: Ja, ist es. Ist es vielleicht auch nicht immer, also natürlich hängt es auch davon ab, was dann die jeweilige Tätigkeit dieses Bündnisses ausmacht. Also wenn das Bündnis sich zum gemeinsamen Beten gegen Recht zusammenfindet, ist es vielleicht für uns verzichtbar. Das meine ich jetzt nicht. Aber ansonsten gilt, ja, auch auf der Basis einer moralischen Ablehnung können Menschen auch zu einem Bündnis zusammenkommen, bei dem es sinnvoll sein kann, dass wir doch mitarbeiten. Aber wir müssen uns dann eben im Klaren sein, dass wir durch Dabeisein und Mitarbeit alleine unserer Verantwortung nicht gerecht werden. Denn dann wird ein solches Bündnis zwingend auf dem Stand eines Zusammenschlusses von Menschen mit je individuellen Interessen und Ansichten verbleiben. Denn es gibt keine Handlungsperspektive auf ein gemeinsames, die individuellen Beweggründe übergreifendes Interesse. Das bedeutet dann aber auch, dass die Wirkmächtigkeit der bloßen Existenz des kapitalistischen Konkurrenzsystems nichts entgegengesetzt wird. Und das ist dann aber nicht nur schade, weil hilflos, sondern es bildet den Nährboden dafür, dass solche Bündnisse nicht davor gefeit sind, sich in den Fallstricken bürgerlicher Ideologie zu verlaufen und letztlich als Lenin hat diese, ich finde, sehr schöne Bezeichnung mal verwendet, als einfältige Opfer von Betrug und Selbstbetrug zum Werkzeug der Strategien unseres Klassengegners zu werden. Das Beispiel von gestern, wo Thomas zu Recht kritisiert hat, nämlich dass in der Gewerkschaft eine Stellungnahme gegen Faschismus dazu missbraucht werden kann und auch missbraucht wird, um Propaganda für das strategische Hauptprojekt des deutschen Imperialismus, die EU, zu machen. Die Tatsache, dass und wie es zu einer solchen perversen Umleitung antifaschistischer Motive kommen kann, das müssen wir begreifen und erklären können. Meine These ist, solange wir versagen bei unserer Aufgabe, die Kämpfe solcher Bündnisse, auch und gerade wenn sie sich erstmal nur aus moralischer Ablehnung konstituieren, wenn wir versagen bei unserer Aufgabe, die Kämpfe solcher Bündnisse so zu orientieren, dass in ihnen das Bewusstsein übergreifender Interessen entsteht, dann sollten wir uns auch nicht wundern, wenn diese Menschen nur bis zum Horizont des bürgerlichen Konkurrenzprinzips und der Vertretung individueller Partikularinteressen sehen können. Und dann ist es naheliegend, dass sie anfällig sind für die Ideologie der Standortsicherung, den Vorteil, den die EU für die deutsche Wirtschaft und also auch für jeden von uns sichern würde und so weiter. Ich komme zum Schluss und will nur noch mal knapp zusammenfassen, worum es mir bei diesem Verständnis und dieser Sichtweise von unseren Aufgaben in der Bündnisarbeit ankommt und was ich für notwendig halte, damit Allianzen die Arbeiterklasse voranbringen. Diese Perspektive auf unsere Bündnisarbeit ermöglicht meiner Ansicht nach folgende Erkenntnisse. Erstens, wir können und wir sollen uns um Bündnisse bemühen, die tatsächlich insofern breit sind, dass sie nicht Anhänger anderer Positionen und politischer Überzeugungen als ungeeignet ausschließen. Zweitens, aber nicht die Breite ist das Kriterium für gute Bündnisarbeit, sondern die Frage der realen Praxis des Bündnisses. Also die Frage, ob es gelingt, die Kämpfe entlang der wirklichen Linien der umkämpften Klasseninteressen auszurichten. Und damit, ob es gelingt, in diesen Kämpfen dann das Bewusstsein eines die Individualinteressen übergreifenden Interesses, gemeinsamen Interesses zu fördern. Ein Interesse, welches all denen eben gemeinsam ist, die auf unserer Seite dieser Kampflinien sich befinden. Ich habe jetzt Kampflinien gesagt, ich könnte auch Fronten sagen, also ich würde ganz gerne an diesem Begriff der Fronten festhalten, weil es genau dieses ausmacht und das ist ein wichtiges, finde ich, ja, eine wichtige Perspektive, die wir behalten müssen. Wir haben Kämpfe zu führen und die müssen wir, wenn wir sie nicht einfach nur hilflos hinterherrennen, organisiert an Linien ausrichten. Das würde ich als Front bezeichnen. Gut, auch das nur nebenbei. Drittens, das verweist dann aber auch auf unsere spezifische Aufgabe in diesen Bündnissen und eine Verantwortung, die Kommunistinnen und Kommunisten haben. Denn wer sonst, wenn nicht wir, hat einen zutreffenden Begriff von den realen Fronten im Klassenkampf? Das heißt jetzt leider nicht, dass wir stets in der Lage sind oder waren, dies zu leisten. Aber wenn wir es nicht leisten, sollten wir uns auch nicht wundern, wenn andere das erst recht nicht machen. Es ist unsere Pflicht, dazu beizutragen, dass Allianzen die Arbeiterklasse voranbringen und nicht nur die Arbeiterklasse voranbringen, sondern auch unsere Bündnispartner voranbringen und letztlich die ganze Menschheit voranbringen. Und zu dieser Pflicht gehört es, unsere Einsicht in die Bedingungen, den Gang und die allgemeinen Resultate der proletarischen Bewegung zur Orientierung der gemeinsamen Kämpfe des Bündnisses zu nutzen. Also zusammengefasst, meine Antwort auf die Frage, wann Allianzen die Arbeiterklasse voranbringen, also lautet, dass dies nicht von den Bündnispartnern abhängt, sondern von uns, von unserer Fähigkeit, die Praxis dieser Bündnisse so zu orientieren, dass dabei etwas entsteht, was über die unmittelbaren Erfolge hinausgeht, nämlich das Bewusstsein gemeinsamer Interessen. Das ist das Kriterium. Danke euch.